Und unterbewertete Aktien entdecken, das ist nicht eine Rocket Science, sondern es ist etwas, was man sich aneignen kann.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcasts. Heute dürfen wir wieder einen spannenden Gast in unserem Podcast begrüßen. Denn unser heutiger Gast ist seit dem Jahr 1992 als Finanzanalyst tätig. In seiner Laufbahn arbeitete er dabei für diverse Investmentbanken, ehe er sich dann im Jahr 2010 selbstständig machte, zusammen mit seiner Frau und eben die Sven Capital GmbH gründete, wo er auch heute noch als Analyst tätig ist. Abseits davon ist er unter anderem zusätzlich auch an diversen Münchner Hochschulen als Dozent aktiv, wo er beispielsweise Vorlesungen rund um die Themen Kapitalmärkte, Börse und Unternehmensbewertung hält. Und unerwähnt sollte auch nicht bleiben, dass er ein erfolgreicher Autor einiger bekannter Bücher ist. Unter anderem hat er ein Buch mit dem Titel Reich werden an der Börse verfasst, über welches auch wir erstmals auf ihn aufmerksam geworden sind. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und schön, dass Sie mit dabei sind. Peter Thilo Hasler.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, Herr Hasler, gleich mal zum Einstieg. Interessiert es uns gleich immer sehr, wie Sie eigentlich zum Investieren gekommen sind und was Ihr erster Kauf an der Börse war.
Das ist schon eine ganze Weile her. Das war der Börsengang von FAG Kugelfischer. Die hießen damals im Kurzjargon hießen die Kufi. Das war irgendwann in den Anfang der 80er Jahre muss das gewesen sein. Da habe ich dann meinen Vater angehauen, dass ich über auf sein Depot, also war definitiv noch keine 18. Und dann habe ich meinen Vater angehauen, dass ich über dessen Depot, er hatte so ein Depot, wo Siemens-Mitarbeiteraktien drin waren, dass ich dann über sein Depot diese Aktie zeichnen durfte zum Börsengang. Das war ein Kufi, war ein renommierter Kugellagerhersteller. Und irgendwo ist er dann aufgegangen, ich weiß nicht, in welcher Firma, irgendwie hat ihn dann übernommen. Und dann habe ich dafür, ich glaube, 3000 Mark damals Aktien gekauft und die sind innerhalb von. Kurz nach dem Börsengang waren die mehr wert. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber es war sicher ein Tausender oder so, was ich da gemacht habe. Und das war für mich damals natürlich dafür, dass ich ja null Kapitaleinsatz hatte, weil mir mein Vater das Geld ja geliehen hat, war das dann schon überragende Rendite. Und so ging's los.
Ich würde sagen, für das allererste Investment ist das schon eine gute Rendite.
Ja, so. Crazy. Es ist auch gefährlich, wenn man gleich beim ersten Mal so eine Rendite hat. Ich habe das vor 4 oder 5 Jahren mal festgestellt, dass ich meinen ersten Tipico-Account mir geholt habe. Da habe ich dann nämlich 100 Euro eingezahlt, habe 100 Euro geschenkt bekommen und dann habe ich meine erste Wette war dann irgendwie so eine Dreier-Kombi. Das ist ein totaler Blödsinn und den habe ich dann gewonnen. Nämlich aus 10 Euro habe ich dann irgendwie 35 gemacht und dachte mir, so einfach geht das. Ich brauche gar nicht an der Börse tätig sein. Ich mache jetzt nur noch Fußballwetten und klar, wenn man dann glaubt, man kann auf Wasser gehen, dann gehen die nächsten 5 Wetten erstmal daneben, bevor man dann erkennt, wie man das am besten macht mit dem Fußballwetten.
Ja, ich würde sagen, für unsere Zuhörer, wir würden euch empfehlen, bleiben wir doch lieber bei der Aktienanlage und lasst lieber die Finger vom Glücksspiel oder von den Tipico-Wetten. Ja. Was ich auch noch fragen wollte, Herr Hasler, haben Sie denn damals dann auch schon investiert mit dem Gedanken, also ganz zu Anfang langfristig anzulegen oder haben Sie diese Gewinne dann sofort mitgenommen?
Nee, die habe ich relativ schnell mitgenommen. Das waren, glaube ich, höchstens eine Woche oder zwei. Mich hat es auch gewundert, dass die Aktie so gut performt hat, aber ich war mir ziemlich sicher, dass sie gut performen wird. Weil damals war, glaube ich, irgendwie eine ziemlich depressed Zeit von den Börsen und dann kam so ein Star. Ja, damals gab es ja noch wirklich so mittelständische Superstars, die dann an die Börse gegangen sind und die Kufi war so einer. Und dann war ich mir ziemlich sicher, dass das ein. Aber ich habe jetzt nicht groß eine fundamentale Analyse gemacht von dem Unternehmen. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können. Heute ist man natürlich wesentlich längerfristig unterwegs.
Okay, genau. Und wie und wann ist dann bei Ihnen dann der Switch gekommen, langfristig zu investieren?
Das ist im Lauf, das hat sich über Jahrzehnte etabliert, dieser Switch. Das war jetzt nicht so ein Schalter, den man umlegt, sondern das ist einfach die Erfahrung.
Okay, wie bereits angesprochen, haben Sie ja auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel Reich werden an der Börse. Und der Titel ist natürlich sehr reißerisch. Und da muss ich Sie doch gleich mal fragen, ob es denn wirklich für jede Person möglich ist, reich an der Börse zu werden.
Ja, also wir haben ja wenn man so ein Buch herausgibt, dann spricht man da mit dem Verleger, wie man das Buch benennt. Ich bin jetzt ja da kein Marketing-Experte. Ich will ja möglichst viele Bücher verkaufen. Das gibt so, ansonsten wäre es ja Blödsinn, wenn man so ein Buch schreibt und sich da monatelang hinsetzt. Also habe ich das im Großen dem Verleger überlassen, welchen Titel wir dem Buch geben. Aber kann sogar sein, dass es einer der Vorschläge war, den ich auch gemacht habe. Also ich fand zu diesem Zeitpunkt da gar nichts Verwerfliches dran und habe dann die erste Rezension auf Amazon war dann gleich so, oder in der FAZ war, glaube ich, eine Rezension auch. Da stand dann drin, der Autor, der dem Buch einen Titel gegeben hat, den man einem Buch nicht gibt. Und da war ich schon ein bisschen verwundert, dachte, was hat er jetzt gegen diesen wunderschönen Titel? Ich fand den einfach klasse. Ich wollte das genauso, wollte ich das benannt haben, weil das eben meine Idee war, an der Börse reich zu werden. Und jetzt habe ich ja mit dem Dr. Kommer habe ich mich ja da auch mal in einem riesen YouTube-Video drüber diskutiert, ob man denn an der Börse reich werden kann. Ich bin schon der Meinung, dass das eine Form von Reichtum ist, wenn man hier über Jahrzehnte auch mit wenig Geld dann am Schluss doch irgendwie ein paar hunderttausend Euro haben kann. Und das ist, finde ich, ist Reichtum und deswegen würde ich sagen, das kann jeder.
Okay, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, also ich zitiere Sie mal, um reich zu werden, müssen Sie sich außerhalb des Marktkonsenses bewegen. Wie definieren Sie außerhalb des Marktkonsenses?
Habe ich das wirklich geschrieben?
Ja.
Also, außerhalb des Marktkonsenses, also außerhalb des Marktkonsenses, das ist immer sogar ganz gefährlich, wenn man seine eigenen Jugendsünden vorgehalten bekommt. Außerhalb des Marktkonsenses, da habe ich vermutlich damals gemeint, dass man so Modeaktien wirklich meiden sollte, wie der Teufel das Weihwasser. Denn mit Modeaktien kann man vermutlich kein Geld verdienen. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, solche Unternehmen sich auszusuchen, die etabliert sind und stabil sind und die eigentlich keiner beachtet deswegen. Ja, also wenn man so auf, ich war ja, war aber mal so einen Börsenbrief herausgegeben und da war ich für den Herausgeber dieses Börsenbriefes immer wieder auch auf den Börsentagen unterwegs, also München, Hamburg, Dresden, Berlin, Stuttgart, das sind diese großen Börsentage. Und da macht man dann so Standdienst und preist seinen Börsenbrief an. Und wenn man dann so Standdienst macht, dann sieht man ja, was da für Leute auf einen zukommen. Und ich finde das fand ich immer ganz bezeichnend. Ja, also 98% der Menschen, die auf einen zukommen, sind Männer. Und von denen sind 97% irgendwie älter als 65. Und von denen sind 95% angezogen, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht so besonders schick, was du da anhast. Und wenn ich denen dann sage, kaufen Sie Value-Aktien, dann höre ich von 93% von denen, nee, das ist mir zu langweilig, ich will eher was mit Optionen und so machen. Und die 5%, die gut angezogen daherkommen und die auch irgendwie Ahnung haben und auf meine Value-Stock-Aktie-Approach dann Wert legen, das sind die gut angezogen sind, wo ich mir denke, hey, du hast es geschafft. Und das ist so bezeichnend, dass die Leute glauben, sie können an der Börse ohne Arbeit und möglichst schnell reich werden. Und das funktioniert dann einfach nicht, sondern man muss sich lange Zeit nehmen und in Dekaden, also in Jahrzehnten denken und nicht in Jahrminuten oder in Minuten oder Monaten. Das funktioniert nicht. Man kann auf Minuten oder auf Monate hinaus nichts vorhersagen, aber man kann auf Dekaden Dinge vorhersagen, die dann eben auch mit hundertprozentiger Sicherheit eintreffen. Denn das ist ja das Relevante. Wir müssen unser Geld so anlegen, dass wir mit einer möglichst hohen Trefferquote recht haben. Und hohe Trefferquote meine ich jetzt nicht 51%, sondern eher 98 oder 97%. diese Trefferquoten muss man anstreben.
Dem würde ich doch definitiv mal zustimmen. Sie haben ja jetzt vorher schon mal dieses Streitgespräch angesprochen mit Herrn Kommer. Und ich würde jetzt mal sagen, weil Sie auch gerade von Trefferquoten gesprochen haben, mit einem ETF kann man ja durchaus sagen, man hat hier eine Trefferquote von, ja, ich würde sagen 100% für den Marktdurchschnitt. Wie stehen Sie denn zu ETFs? Und ja, vor allem auch im Vergleich zu Einzelaktien natürlich. Wie würden Sie das Ganze einordnen?
Ich habe überhaupt nichts gegen ETFs. Es gibt viele Dinge, wo ich mir auch einen ETF kaufen würde. Ich habe ja selbst auch Fonds in meinem Depot. Und ich würde mir auch ETFs kaufen in Dingen, wo ich mich eben nicht auskenne. Also die erste Regel ist mal, ETF ist für alle die ein Sparbuch haben. Ja, weil Sparbuch ist das Allerschlechteste. Also dann noch lieber einfach erstmal ganz einfach umschichten, alles, was man mit Geld auf dem Sparbuch hat, in den ETF. Was das für eine ist, ob ein DAX oder ein Weltindex, MSCI World oder ein Nasdaq oder New York Stock Exchange 50 oder whatever, irgendeinen ETF, einen möglichst breit aufgestellten. Also für die, die ihr Geld auf dem Sparbuch haben, erstmal alles Geld in ETFs legen. Und diejenigen, die sich an bestimmten Themen interessiert sind, die sollten sich auch einen ETF kaufen. Weil bestimmte Themen, also ich habe zum Beispiel wenig Ahnung von Goldminen. Und wenn ich jetzt aber mir überlege, dass vielleicht Gold jetzt in den nächsten 1, 2 Jahren oder 3 Jahren oder 5 Jahren gut laufen könnte, dann würde ich mir entweder einen Goldbarren kaufen oder eben eine Goldminenaktie, weil die ja tendenziell eine Goldbarren mit einem Hebel sind. Und da ich aber keine Goldminen kenne, würde ich mir einen Goldminen-ETF kaufen. Da gibt es so viele wunderbare von Goldman Sachs gemanagte Goldminen-ETFs. Oder ich war vor 2 Jahren in Thailand und war ich echt wieder mal geflasht. Ich war vor 20 Jahren in Thailand und jetzt vor 2 Jahren in Thailand war ich echt geflasht, was aus diesem Land geworden ist. Ich dachte mir, ein Entwicklungsland ist es definitiv nicht mehr. Auf Sicht von 20 oder 30 Jahren muss man eigentlich in Thailand investiert sein oder in solchen Südostasien-Ländern. Also würde ich mir irgendwie einen Südostasien-ETF kaufen oder einen Ruanda-ETF, also so Länder. Also bestimmte Themen, wo man sich nicht auskennt und vielleicht auch nicht einarbeiten will, kann man ruhig mit ETFs abdecken. Aber man muss auch wissen, dass in so einem ETF auf dem DAX natürlich auch so Grottenaktien drin sind, wie Thyssen, wie Deutsche Bank, wie Commerzbank, wie die Telekom, die halt eigentlich kein Mensch haben will und die über die letzten 10, 20 oder eigentlich jeden Zeitraum Lufthansa über jeden Zeitraum gezeigt haben, dass sie weder Geld verdienen noch besonders gut gemanagt sind. Und solche Aktien hat man dann eben mit einem DAX-ETF auch drin. Also dann, wenn man jetzt schon sehr Geld anlegt, dann kann man und ein bisschen Ahnung hat, ja, wie beim DAX, da hat ja jeder irgendwie eine Ahnung. Und es ist ja auch nicht so schwer, jetzt hier die schlechtesten rauszufiltern. Dann muss man hier nicht unbedingt einen DAX-ETF kaufen, sondern macht man halt Sparpläne für die 10 besten Aktien im DAX und vermeidet dann die 10 schlechteren, wenn man dann eben auf Sicht von 20 oder ja oder 30 Jahren nochmal eine sehr viel bessere Performance erzielen kann.
Okay, das hört sich jetzt, muss man sagen, natürlich sehr einfach an, wie Sie das sagen. Aber dennoch gibt es natürlich immer diese Statistiken, die unglaublich oft zitiert werden, dass es vielleicht nur 10%, je nach Statistik vielleicht auch 15% sind, die es wirklich schaffen, mit Aktien den Markt zu schlagen. Wieso ist es denn dann trotzdem so schwer, wenn Sie jetzt aber eigentlich sagen, es ist doch so einfach, man muss doch nur die paar schlechtesten rauslassen?
Ja, diese Statistik, die kenne ich natürlich auch und ich finde die einfach wunderbar. Ich weiß nicht, warum die Leute das immer so negativ einschätzen. Ich finde das wunderbar, dass es 10% gibt, die das schaffen. Ich brauche ja gar nicht, wie viel brauche ich denn? Ich brauche einen. Ich brauche doch nicht 10%. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie viele Fondsmanager es gibt. Es gibt irgendwie 1000 Fondsmanager, dann wären 10% 100. Brauche ich denn 100 Fonds in meinem Depot? Ich brauche nur einen. Also eigentlich reicht mir 1%, die es schaffen. Ich brauche gar keine 10%. Deswegen finde ich diese Statistik immer, ich finde, die spricht sehr für mich, als dass sie gegen einen Einzeltitel oder aktiven Fondsmanager spricht, sondern sie spricht eher für einen. Nämlich, wenn es jemanden gibt, der über einen Zeitraum von 5, 10 oder was auch immer für einen Zeitraum man nimmt, Jahren, den DAX oder den Index outperformt, dann ist das doch wunderbar. Ich brauche gar nicht mehr. Also es ist möglich, dass es die Mehrheit nicht kann, das ist ja eher natürlich, dass die Mehrheit den DAX nicht schlagen kann. Das ist eher natürlich. Deswegen, also wie gesagt, entweder, wenn ich wenig Arbeit investieren will, dann mache ich am besten einen Index auf den DAX oder auf welchen Index, auf einen ETF auf den DAX oder auf welchen Index auch immer, wenn ich mir gar keine Arbeit machen will. Wenn ich mir ein bisschen Arbeit machen will, dann kann man aber auch eine deutlich bessere Rendite machen, indem man eben bestimmte Aktien meidet, die über jeden Zeitraum, den man anlegt, underperformed haben. Und das ist nicht viel Arbeit. Ja? Und dann, man muss nicht unbedingt immer die besten suchen, sondern es reicht auch, die schlechtesten auszufiltern. Ja, das wird oft vergessen. Ich muss ja nicht die besten 10 DAX-Werte haben. Ich muss die schlechtesten 10 nicht haben. Die sind einfach herauszufiltern, finde ich.
Okay, ich möchte nochmal ganz kurz auch bei dieser Statistik bleiben, weil so wie Sie das Ganze auslegen, stimme ich Ihnen definitiv zu, dass das natürlich für zum Beispiel Sie spricht. Sie haben jetzt, glaube ich, über 25 Jahre Erfahrung als Finanzanalyst. Jetzt ist es aber so, der Großteil unserer Zuhörer sind eben keine Fondsmanager oder keine Personen, die 25 Jahre Erfahrung haben. Was würden Sie denn solchen Leuten dann sagen? Weil ich glaube, es ist dann trotzdem etwas falsch zu sagen, dass diese Statistik ja schön ist und sich gut anhört, weil ich glaube eben, dass es der Großteil unserer Zuhörer dennoch höchstwahrscheinlich nicht schaffen wird. Wäre es denn für diese Personen dann einfach sinnvoller, in einen ETF zu investieren oder sich dann vielleicht einfach an solchen Fondsmanagern zu orientieren?
Also an Fondsmanagern orientieren ist eine hervorragende Anlagestrategie. Ich sage immer, to steal from one is plagiarism und to steal from many is research. Das heißt also, von vielen klauen ist definitiv eine gute Idee. Da schaut man sich an, was so bestimmte Value-Fonds im Depot haben. Das ist ja auf der Webseite schön sichtlich. Und da gibt es auch Webseiten, die das sogar für einen analysieren. Und dann sieht man, was die gekauft haben. Und wenn das dann bei 2, 3, 4 auftaucht, dann hat man eigentlich einen ganz guten Konsensus, dass diese Aktie dann nicht nur von einem attraktiv gefunden wird, sondern gleich von mehreren. Und dann kann man sich mal mit dem Unternehmen beschäftigen und kann seine eigene Research betreiben. Aber und das ist ja dann eigentlich auch das Erfüllende. Also ich denke, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit wir mit investieren. Ja, wenn ich jetzt den ganzen Tag beschäftigt bin mit meinem Job und am Abend will ich auch noch Sport treiben, dann will ich ins Kino gehen, ja, dann bleibt dann einfach auch keine Zeit mehr übrig. Dann kann ich nicht verlangen, dass sich jemand da stundenlang oder tagelang mit einem Wert beschäftigt, um dann irgendwann mal zum Ergebnis zu kommen, die Aktie muss ich jetzt kaufen. Für so einen ist natürlich dann ein ETF eine wunderbare Sache. Aber ich glaube nicht, dass man von vornherein die Flinte ins Korn werfen sollte und sagen muss, das lasse ich besser sein, weil das gelingt mir nicht. Ja, es kann jedem gelingen, jeder kann gute Aktien entdecken und unterbewertete Aktien entdecken. Das ist nicht eine Rocket Science, sondern es ist etwas, was man sich aneignen kann. Und man braucht eigentlich nur einen gesunden Menschenverstand drum. Solche Unternehmen zu entdecken.
Okay, dann bleiben wir gleich mal bei den Einzelaktien. Sie als Analyst, auf welche Kriterien schauen Sie speziell, wenn Sie eine einzelne Aktie in Ihr Portfolio holen?
Also auch da würde ich wieder von allen klauen. Ja? Warren Buffett sagt, man braucht einen Moat, also einen Burggraben. Also ein Burggraben ist schon mal wahnsinnig wichtig, denn der Burggraben schützt das Unternehmen davor, dass ein Wettbewerber kommt und einem Marktanteile wegnimmt. Ja, aus welchen Gründen auch immer dieser Burggraben besteht, ein Burggraben ist schon mal ganz gut, weil ein Burggraben ein Burggraben ist ja nichts anderes als die Ausschaltung des Kapitalismus. Ja, hier findet kein Kapitalismus mehr statt, weil hier haben wir einen Monopolisten oder einen Quasi-Monopolisten, der da tätig ist, und wenn man Marktstrukturtheorie versteht, dann weiß man, dass ein Monopolist eigentlich der Einzige ist, der Geld verdienen kann in einem Markt, weil der Polypolist, der verdient gerade nichts. Und der Oligopolist, der zahlt drauf, wie wir ja sehen bei Autoherstellern oder Airlines oder Telekom-Unternehmen. Ja, da verdient er kaum einer richtig Geld. Also haben wir eine quasi monopolistische Marktsituation mit einer hohen Rendite. Und wenn ich das mal habe, dann schaue ich mal die Kennzahlen an. Und da gibt es ein paar sehr sinnvolle Kennzahlen, also was eben gerade so die Wertschöpfung eines Unternehmens im Sinne von diese Kennzahl Return on Capital Employed und Cost of Capital Employed, also die Rendite auf das eingesetzte Kapital und minus die Kosten des eingesetzten Kapitals. Also wenn dort eine Überrendite da ist, ROCE minus WACC größer 0, dann ist das eines der wichtigsten Kriterien, finde ich, für eine Aktie. Also ich würde nie eine Aktie kaufen, die keine Wertschöpfung erwirtschaftet, Also wo ROSI minus sehr klein ist als 0, das ist ein absolutes No-Go. So eine Aktie ist nie billig, die kann gar nicht billig genug sein, weil die wird irgendwann mal nicht mehr da sein. Also das beste Beispiel eben Lufthansa. Ja, wenn so ein Unternehmen wie Lufthansa erzählt, sie hat seinen Gewinn gesteigert und dann schaust du dann drauf und dann haben sie die Gewinne von 500 auf 600 Millionen gesteigert, dann ist es kein Gewinn in meinen Augen, sondern dann haben die halt ihre Verluste verringert. Aber es ist immer noch ein Wert für nicht das Unternehmen und wir wären alle besser dran, wenn es Lufthansa nicht mehr gäbe. Ja, let's face it, kein Mensch braucht Lufthansa. Ja, wir haben einen schlechten Service und wir zahlen 1.000 Euro für ein Ticket von München nach Hamburg, was mir Ryanair für 50 Euro anbietet. Also was ist denn das für ein Schmarrn, da 10 Milliarden Euro Gelder hineinzustecken und das Unternehmen zu unterstützen? Das versteht kein Mensch außer dem Herrn Scholz. So, und solche Unternehmen darf man nicht kaufen, ja, wenn die, es muss mindestens mal eine positive Wertschöpfung da sein. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sind da diese Wertschöpfungsweltmeister? Ja, so Firmen wie Rational oder Sartorius. Da finden Sie kaum einen, der die Aktie zum Kauf empfiehlt, also zumindest von den Analysten. Die sagen alle, ja, Rational ist viel zu teuer, Sartorius ist viel zu teuer. Dann gucken wir uns an, was die Aktie in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Ja? Also da sagt noch einer, es ist doch nicht schwierig, Geld zu verdienen an der Börse. Ich brauche eigentlich über die letzten 20 Jahre nur zwei Aktien gehabt zu haben. Sartorius und Rational. Ja? Dann habe ich jedes Jahr ungefähr 20% Rendite gemacht. Das ist ja spektakulär. Ja, und womit haben die das Geld verdient? Mit den langweiligsten Produkten ever. Der eine macht Dampfkochtöpfe für Restaurantbetriebe. Ja? Und die Leute wollen alle Bitcoin-Miner haben oder Fintech-Unternehmen, die dann vielleicht überleben oder nicht überleben. Und die machen Dampfkochtöpfe. Und die anderen machen irgendwie Medizinprodukte. Also das sind so stabile, unfassbar profitable Geschäftsmodelle, perfekt gemanagt, mit einem gigantischen Moat. Ja, da brauche ich keinen DAX, sondern solche Unternehmen muss man haben, die verkauft man auch nie wieder. Und warum werden die nicht empfohlen von Analysten? Weil sie mit den gängigen Bewertungskriterien nicht in den Griff zu kriegen sind. Ja, also gängige Bewertungskriterien KGV, ja, Sartorius hat seit Jahrzehnten ein KGV von 50. Ja, jedes Jahr wächst der Gewinn um 50% oder 40 oder so, aber das KGV ist immer 40 oder 50. Da sagt natürlich jeder, so eine Aktie ist ja viel zu teuer. Ja, und die Aktie hat jetzt, was hat sie gemacht in den letzten 20 Jahren? 20.000% oder so, keine Ahnung. Also immer so hingerufen. Und genauso halt auch bei der Rational. Jedes Jahr 20% Rendite mit der Aktie plus eine Dividende und eine Wertschöpfungsmarge von 45%, glaube ich. Also es gibt kein Unternehmen, das so eine hohe Überrendite macht. Ja? Also deswegen ist das ist einer der wichtigsten Kriterien, diese ROSI minus WACC, dieser Spread. Und den kann man relativ einfach ausrechnen, nimmt man das EBIT, versteuert es und teilt es durch das eingesetzte Kapital, also Sachanlagevermögen und Working Capital, Networking Capital. Also die Formel findet man überall im Internet, über ROSI, teilt es durch die WACC. Da kann man auch eine Pauschalgröße nehmen, 8% oder so oder 6%. Und dann stellt man gleich fest, ob das Unternehmen wertschöpfend ist. Und all die Loser im DAX, die waren seit Jahrzehnten oder seit 20 Jahren keine Wertschöpfer. Die haben seit 20 Jahren das Geld ihrer Aktionäre verbrannt.
Okay, das gibt mir persönlich, muss ich sagen, auch gerade nochmal so eine bisschen andere Sichtweise, weil ich offen und ehrlich gesagt schon jemand bin, der immer darauf schaut, dass die Aktie eigentlich günstig bewertet ist, dass ich quasi niemals zu teuer kaufe. Aber ich gebe Ihnen natürlich vollkommen recht, dass wenn natürlich das Gewinnwachstum zum Beispiel da ist, dass das natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive dann gibt.
Ja, der Gewinn wird ja häufig auch, wir schauen ja häufig auf den falschen Gewinn. Ja, die Erlebnisakademie ist ein Unternehmen, das ich zum Beispiel betreue. Die sind mit einem KGV in die Börse gegangen von 25, glaube ich, war das damals. Dann sind sie auf der Analystenveranstaltung zu mir gekommen, haben gesagt, sag mal, wieso empfiehlst du diese Aktie? Die hat einen KGV von 25. Die sind ja viel zu teuer. Ja, und dann muss man sich halt mal mit der G&V auseinandersetzen und stellt man fest, dass die zum Beispiel ihre Bumble-Pfade nach 10 Jahren abschreiben. Die können aber voraussichtlich 25, 30 oder 50 Jahre benutzt werden. Ja, wenn das Ding jetzt in 10 Jahren abgeschrieben ist, was passiert dann? Im 11. Jahr steigt der Gewinn um 500.000 Euro an. Weil so ein Bumble-Pfad kostet 5 Millionen, 10 Jahre Abschreibung, 500.000 Abschreibung pro Jahr. Also habe ich im 11. Jahr einen Gewinnzuwachs von 500.000 Euro. Da kann ich doch nicht auf den Gewinn achten. In einem Jahr habe ich 2 Millionen im Gewinn, im nächsten habe ich 2,5 Millionen Gewinn. Ohne dass sich irgendetwas geändert hat. Da kann ich doch nicht sagen, das KGV ist hier relevant. Ja, also viele schauen auf den falschen Gewinn. Ja, das KGV ist der denkbar schlechteste Maßstab, weil ich glaube auch, dass die 85% oder 90% der Fondsmanager, die es nicht schaffen, den DAX zu schlagen, immer auf das KGV achten. Ja, weil das ist so die einfachste Kennzahl. Wie blöd ist das denn? Wer glaubt denn allen Ernstes, eine unterbewertete Aktie zu entdecken, indem er auf was schaut? Auf den aktuellen Aktienkurs, verfügbar im Internet, und auf die Gewinnschätzung, verfügbar im Internet. Das kann nicht sein, dass ich eine unterbewertete Aktie entdecke, indem ich auf 2 öffentlich verfügbare Daten schaue, die überhaupt kein Arbeitsleid verursachen, herauszufinden. So einfach kann es nicht sein. Das kann nicht funktionieren, einfach weil es so einfach ist. Es muss etwas mehr Input damit verbunden sein, um an der Börse reich zu werden.
Okay, also ein wirklich sehr, sehr, sehr nachvollziehbarer Punkt, den Sie da nennen. Und jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt so ein paar Aktien gefunden, wie Sartorius beispielsweise. Jetzt das leidige Thema Diversifikation. Ab wann würden Sie denn dann sagen, ist das Portfolio dann ausreichend diversifiziert? Gibt es da für Sie eine bestimmte Anzahl?
Also ich habe da vor eineinhalb Jahren, da hat mich eine relativ bekannte Journalistin angerufen, aus Funk und Fernsehen, bekannte Journalistin, die hat das Depot ihrer Mutter geerbt und dann hat sie mich gefragt, ob ich da mal einen Blick drauf werfen kann. Sagt sie, da sind 50 Unternehmen drin ungefähr, sie ist da breit diversifiziert und ich soll mir doch mal das Depot anschauen, was ich davon halte. Und ich gesagt, ja, schick uns mal zu. Und habe mir das angeschaut, da waren da drin BMW, VW, Daimler, Elringklinger, Leoni und noch 5 Autozulieferer. Und dann waren noch mal 10 Industriewerte drin und dann waren noch mal 10 Werte aus dem Maschinenbau oder 20 Werte aus dem Maschinenbau. Also es war eigentlich der komplette Mittelstand und Großkonzerne Deutschlands aus dem Bereich der irgendwie produzierenden Industrie. Und da war eine Bank dabei, die Commerzbank ausgerechnet, und ich glaube, es war noch ein Telekom-Unternehmen dabei. Alles Unternehmen größer, SDAX, MDAX, DAX in dieser Größe, alles deutsche Unternehmen aus diesen Segmenten. Und die hat halt mit 50 Unternehmen überhaupt keine Diversifikation. Der Korrelationskoeffizient, der ist so ziemlich 1 bei der. Also es ist definitiv, hat die Diversifikation mal nichts mit der Anzahl der Werte zu tun, sondern mit der Korrelation der Werte. Ja, also wenn ich ein diversifiziertes, damit wird es schon verdammt schwierig, ja. Also wenn ich also ein diversifiziertes Portfolio haben will, dann muss ich also einen deutschen Maschinenbauer, eine italienische Bank, ein französisches Designhaus und eine englische Bank, einen italienischen Autohersteller oder so. Also sowas muss man dann haben. Und dann muss man vielleicht auch noch nach Amerika gehen und vielleicht auch nach Asien. Und da muss man also nicht nur von der Größe diversifizieren, sondern von der Region, von den Segmenten. Die Diversifikation ist gar nicht so einfach. Warren Buffett, der erfolgreichste Fondsmanager aller Zeiten, der diversifiziert eigentlich gar nicht mehr so richtig. Der ist mehr so 5 Werte konzentriert und die lieber ganz genau anschauen auf dem Trip. Und persönlich, also bevor ich jetzt hier 30 Werte habe, die ich nicht kenne, und ich kaufe einen Wert nur, um zu diversifizieren, dann habe ich lieber nur 5 Werte im Depot, die ich mir genau angeschaut habe.
Okay, und gibt es denn dann für Sie eine Branche, wo Sie sagen, die muss aber im Portfolio enthalten sein, weil zum Beispiel Gesundheitsbranche, demografischer Wandel, jetzt mal ganz plump dahergesagt, gibt es da irgendeinen Bereich, den Sie sagen, der muss dabei sein?
Ich habe am Anfang gesagt, man sollte in Dekaden denken und dann muss man sich Geschäftsmodelle raussuchen, die man auch auf Jahrzehnte prognostizieren kann. Und zwar eben mit einer Trefferquote von 99% oder 100%. Und ja, was kann ich also jetzt aus Sicht von 30 Jahren vorhersagen? Ich kann mit 100%iger Sicherheit vorhersagen, dass wir mehr Menschen sein werden, dass wir älter werden und dass die Umweltverschmutzung zunehmen wird, ja, und dass irgendwann uns das Öl ausgeht. Ja, oder das Öl wird wahnsinnig teuer. Und wenn ich also diese vier ganz einfachen Vorhersagen mal nehme, also mehr Menschen, ja, das heißt, und wir werden älter, ja, was brauche ich also dann? Rollatorhersteller, Krankenhausbetreiber, Altersheimbetreiber, Seniorenbetreiber oder so Leute, die so komische Dinge machen, die dann das Rote Kreuz anrufen, weil ich mich nicht mehr bewege, Internet der Dinge und solche Sachen. Ja, also das sind langfristige 30-Jahres-Trends oder alles, was mit Umweltverschmutzung zu tun hat, mit Wasser, mit Energiesparen. Ja, aber sicher keine VW, weil ich keine Ahnung habe, ob es VW in 30 Jahren noch gibt. Ja, jetzt haben sie ja die tolle Wende gekriegt, ja, ob das reicht, weiß ja kein Mensch. Aber auch keine Tesla, weil ich weiß, ob es in 30 Jahren, das wäre, da habe ich ja schon wieder eine Wette. Ja, Elektrobauer, ja, ist das jetzt wirklich das Elektroauto, ist das das Ding oder ist es vielleicht der Wasserstoffantrieb oder was auch immer? Und wenn Elektro, schafft es dann Tesla? Ja, das sind ja alles so immer so Meinungen, so Stimmungen, die und die kein Mensch vorhersagen kann. Deswegen also eher auf die besseren, auf die saferen Wetten gehen und nicht auf die hier zu sagen, ich bin mir ganz sicher, dass VW das schaffen wird. Ja, vielleicht schaffen sie es vielleicht auch nicht. Also die letzten 5 Jahre haben sie sich nicht so besonders geschickt angestellt im Bereich Elektroautobau. Es fährt immer noch kein einziger Daimler Elektro auf der Straße herum. Ja, wir haben uns jetzt einen Hybrid gekauft. Und als wir bei Daimler angerufen haben, weil uns dieses EQS interessiert hätte, haben sie uns gesagt, naja, also Mai 2022 könnten wir ihn dann vielleicht haben. Und wir dachten, nee, also so lange will ich jetzt nicht warten. Das war ich dann schon. Also der Erfinder des Automobils hat noch kein einziges Elektroauto auf der Straße. Man kann sie im Internet kann man sie anschauen, aber auf der Straße fährt noch keiner. Das sind halt Managementfehler, finde ich, und solche würde ich nicht unterstützen wollen. Und weil es ja eben auch sicherere Wetten gibt, die eben die diese 300% auf 30 Jahre sicherer machen. Und damit haben wir natürlich schon, das geht ja dann schon weiter. Wenn ich jetzt sage, Menschen werden älter, dann brauchen sie länger ihre Medizin, die sie brauchen, also Alterskrankheiten, also damit sind wir schon bei Pharmazie. Damit haben wir schon, glaube ich, was abgedeckt, was Sie gerade angesprochen haben. Also vom Pharmaunternehmen, da würde ich jetzt schon glauben, dass sie über so einen langen Zeitraum eher zu den Profiteuren gehören.
Okay, jetzt haben wir einzelne Branchen angesprochen. Wie sehen Sie die Chancen in verschiedenen Regionen, also in Schwellenländern, in Amerika? Wo suchen Sie aktuell nach, ja, wie soll man sagen, Value-Aktien?
Also da muss ich sagen, bin ich schon sehr Deutschland und USA fokussiert persönlich, ja. Ich denke, so eine stabile Jurisdiktion, wie man so schön sagt, also ein stabiles politisches Umfeld, das ist schon wichtig. Deswegen muss man das, was ich vorher zu Thailand gesagt habe, auch mal wieder in Anführungsstriche setzen, weil dort ist es ja gerade nicht unbedingt so stabil. Deswegen eben vielleicht eher einen Südostasien vor, wo man dann nicht von so einem einzelnen Land abhängig ist. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, wäre eben auch China, ja, mit dem Wachstum, was die haben, über auf Sicht von 30 Jahren, werden wir wahrscheinlich alle irgendwie Chinesisch können müssen. Ist ja heute schon so, dass in jedem Fußballstadion irgendwie eine chinesische Anzeigentafel durchläuft, die ich nicht lesen kann. Ich komme mir so vor wie meine Oma von vor 30 Jahren, die englische Werbung nicht lesen konnte. Und ich mir gedacht habe, hey Oma, das ist Englisch, das kann auch heute jeder. Und in 30 Jahren werden die Leute sagen, meine Enkel dann mal sagen, hey Opa, das ist Chinesisch, das kann doch jeder. Und da überall auf den Litfaßsäulen dann noch chinesische Werbezeichen, Schriftzeichen zu lesen, zu sehen sind. Also mein persönlicher Fokus ist leider, muss ich sagen, immer noch sehr auf Europa oder Deutschland, Europa und USA ausgeprägt. Aber ich denke, wenn man da ein Fable hat, dann könnte man auch in andere Länder reingehen, wo man, also aber die Stabilität im politischen muss schon da sein, weil das eben auch was ist, was man ja nicht vorhersagen kann. Ja, politische Stabilität kommt viel zu schnell. Also die Instabilität kommt viel zu schnell, als dass man darauf reagieren kann.
Okay, an der Stelle wissen wir, dass unsere Zuschauer dann immer etwas gierig werden. Herr Hasler, haben Sie denn so ein, zwei, drei Aktien, muss ich sagen, ja, die stehen bei mir gerade hoch im Kurs, die könnte man sich jetzt vielleicht auch mal jeder vielleicht für sich mal nochmal genauer anschauen, weil die haben Sie gerade im Blick.
Also ich würde jetzt definitiv mal keine Unternehmen empfehlen, das ich selber habe oder das ich mit der Sphene Capital analysiere. Das ist nicht so toll. Was ich mir aber vor kurzem angeschaut habe, also nur mal einen ganz oberflächlichen Blick, aber da war ich sehr fasziniert davon und ich habe mir gedacht, da muss man sich eigentlich mehr damit beschäftigen, ist BioNTech. Ja, also ja. Und das war, auf das kommt man eigentlich relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil das Unternehmen hat jetzt angekündigt, 12,4 Milliarden Euro Umsatz in diesem Jahr zu machen und eine Produktionskapazität von 1,8 Milliarden Dosen zu haben. Also nehmen wir an, die würden 1,8 Milliarden Dosen verkaufen bei 12,4 Milliarden, dann sind es irgendwie so 7 Euro pro Impfung, die kriegen. Und wenn man sich jetzt, und das Interessante ist, wenn man sich die Prognosen anschaut, der Analysten, die BioNTech analysieren, und die haben bestimmt viel mehr Ahnung als ich, aber ich habe mich gewundert, weil die Zahlen, die gehen nämlich dramatisch runter in den nächsten Jahren. Also eigentlich prognostizieren sie alle für 2021 Peak Earnings und Peak Umsätze und 22, 23, 24, 25 geht es dann runter und zwar dramatisch. Also aus den 12 Milliarden Umsatz in diesem Jahr bleiben dann, glaube ich, noch 4 Milliarden in den 25 oder so übrig. Also ein Drittel des Umsatzes in den nächsten 4 Jahren. Und beim Gewinn, da geht es ja noch deutlich stärker runter. Apropos Gewinn, ja, das Unternehmen hat eine EBIT-Marge von 80% oder so und eine Net-Profit-Marge von über 50%. Also das ist ja fucking awesome. Das gibt es ja überhaupt nicht. Ja. Solche Kennzahlen hat ja echt noch kein Mensch gesehen. Von einem Unternehmen, das jetzt gerade mal so irgendwie vor ein paar Jahren gegründet wurde. Und dann haben sie, dann gab es eine Pressemeldung vor kurzem, dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt die, also zwei Pressemeldungen gab es. Das eine war, dass sie Produktionskapazität im nächsten Jahr auf 3 Milliarden Dosen ausbauen werden. Dann dachte ich mir, aha, 1,8 auf 3 Milliarden, dann müssten ja die Analysten auch ein Umsatzwachstum schätzen. Nee, es war ja ein deutlicher Umsatzrückgang. Und das zweite war, dass sie eine Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen abgeschlossen haben, wo sie also irgendwie 1 Milliarde Chinesen jetzt auch mit ihren Impfstoffen beglücken wollen. Und das war irgendwie noch gar nicht drin in den 3 Milliarden, glaube ich, in diesen 3 Milliarden Kapazitätsausbau im nächsten Jahr. Das war nicht drin. Und da dachte ich mir, aha, also wenn jetzt die Chinesen auch noch dazu kommen, plus die 3 Milliarden mal 6 Euro oder was, dann sind wir sicher nicht bei einem Rückgang im Umsatz. Und was man ja so hört, ist jetzt mit den ganzen Mutanten aus China und Offenbach und wo auch immer die herkommen, dass man dann vielleicht ja doch jährlich eine Impfung braucht. I don't know. Oder dass die schlauen Forscher dort ja vielleicht auch für ganz andere Dinge noch einen mRNA-Impfstoff finden. Weiß ja kein Mensch. Also ich würde die nicht abschreiben, diese Firma. Ich fand die eigentlich... bislang, was sie gemacht haben, hat alles Hand und Fuß gehabt. Sie haben alles eingehalten, was sie versprochen haben. Prognosen eher angehoben. Und also ohne, dass ich jetzt hier mehr als 20 Minuten meines Lebens investiert habe, fand ich, da könnte man auch mal ein paar Tage seines Lebens investieren, um vielleicht etwas mehr herauszufinden, als was da in dem Konsensus für die nächsten 3 Jahre drin steht. Weil das fand ich irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Also für mich war das nicht logisch, was ich da an zukünftigen Prognosen gesehen habe. Aber wie gesagt, die Analysten haben ja sicher da genau einen Zugang dazu und vielleicht haben die auch recht und ich rede jetzt einfach einen Schmarrn, weil ich einfach nicht vorbereitet war auf die Frage.
Okay, gut, aber wirklich auf jeden Fall interessantere Einblicke, auch interessant zu sehen, wie, ich sag mal, einfach es eigentlich gehen kann mit vielleicht ein paar Rechnungen, ein paar logischen Ansätzen, dass man auf solche Zahlen auch mal selber kommen kann. Dann vielleicht weg von dieser einzelnen Aktie, Herr Hasler, und nochmal hin vielleicht zu den allgemeinen Märkten. Wie würden Sie denn die gerade einschätzen? An Höchstständen und sagen, ja okay, Korrektur nach unten geht weiter oder wird kommen, oder würden Sie sagen, alles ganz fair bewertet? Wie ist da so Ihre Einschätzung?
Genau, also das ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. weil das ein, zwei oder drei Jahre ja nur betrifft oder ein, zwei oder drei Monate betrifft. Und das sind Dinge, die man nicht vorhersagen kann. Was wichtig ist, ist, dass man sich entscheidet, mit Aktien an der Börse tätig zu sein. Und eine Aktie ist ein Unternehmensanteil, dass man also sich entscheidet, an den Unternehmen beteiligt zu sein. Das ist das, die entscheidende Frage und nicht, also die Frage ist mehr das, nicht wann. Timing kann kein Mensch, es gibt keinen Market Timer, der das je geschafft hat. Auf der anderen Seite sind die League Tables der besten Fondsmanager aller Zeiten. Das sind nur Leute, die eben dauerhaft investiert sind. Von denen verkauft auch keiner. Ich würde also niemandem empfehlen, irgendwie das so Overlays zu machen mit Put-Optionen oder gar mit Futures. Das hat nie funktioniert und frisst einem die ganze Rendite auf. Sondern die Entscheidung ist, ich kaufe eine Aktie und dann will ich die 20 Jahre halten und das ist mir egal, ob der Markt im nächsten Jahr hingeht. Und das beruhigt, das befreit so ungemein, weil dann die ganzen tagesaktuellen Themen überhaupt nicht mehr interessieren. Es interessiert mich nicht, ob wir jetzt heute ein All-Time High gemacht haben oder ob die Zinsen jetzt wieder steigen oder wieder fallen oder Dollar steigt oder fällt, weil das auf Sicht von 20 Jahren völlig irrelevant ist. Das interessiert keinen Menschen in 20 Jahren, wo der Dollar heute war oder im nächsten Jahr war. Ja, und die Konsequenzen, die da entstanden sind, die interessieren in 20 Jahren keinen Menschen mehr. Deswegen befreit einem das so unglaublich. Und da kann man eben die ganze freie Zeit, die man damit hat, kann man in Analyse von so Unternehmen investieren. Das ist definitiv die bessere Art der Zeitverwendung, als sich jetzt Gedanken zu machen, wie die Wahl ausgeht, ob es da irgendwie ein Wirtschaftsembargo gegen irgendwie einen weißrussischen Diktator erlassen werden. Das interessiert alles gar nicht. Es hat keine Konsequenzen, die länger sind als Tage oder Stunden oder Wochen und auf Sicht von 20 Jahren irrelevant.
Ja, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Herr Hassler, was sind denn Ihre größten Learnings aus jahrzehntelanger Börsenerfahrung?
Ja, dass man eben nicht so kurzfristig denken sollte, dass man nicht so viel kaufen sollte. Ja, dieses Viehkaufen, dieses Kaufen, um zu kaufen, investieren, um zu investieren, das ist keine gute Idee. Man sollte sich, wie Warren Buffett sagt, diese Karteikarte machen mit 20 Zahlen drauf und jedes Mal, wenn man eine Aktie gekauft hat, dann streicht man eine Zahl durch und diese Karteikarte sollte für ein Leben reichen. Also nicht für dieses Jahr, sondern für ein Leben. Also viel selektiver sein beim Kaufen, mit viel mehr Überzeugung kaufen, viel mehr in Zeit investiert haben in eine Aktie, bevor man kauft. Also mehr Zeit meine ich schon ein paar Tage, ja, oder vielleicht ein paar Wochen, ja, je nachdem, wie man das ernsthaft nimmt. Aber also nicht auf Tipps von irgendjemand handeln, sondern wirklich eigene Initiative zeigen. Ja, ich habe mal vor 4 Jahren oder so eine Aktie aufgenommen, die Coverage, die Clinovel, so ein australisches Biotech-Unternehmen, die wunderbare Medikament entwickelt haben für eine Lichtkrankheit. Und da gab es überhaupt keine Unterstützung vom Unternehmen selbst. Und dann habe ich so ein bisschen in den Foren rumgeforscht und habe dann mit 2 Menschen Kontakt aufgenommen, mit denen ich immer noch Kontakt habe, die schon Jahre vorher die Aktie gekauft haben. Und die haben mir beide ihre Spreadsheets zugeschickt. Und ich war verblüfft, mit welcher Detaillierung da so ein Privatkunde, die das schon dann zu diesem Zeitpunkt einen 6-stelligen Betrag in der Aktie investiert hatten, weil die Aktie sich da schon verfünffacht hatte oder verzehnfacht hatte, zu dem Zeit, wo sie gekauft haben. Also waren dann schon über 100.000 Euro, die wir da drin hatten. Aber zu dem Zeitpunkt, dass sie die erste Aktie gekauft haben, hatten sie eben auch schon solche Spreadsheets und Spreadsheet aufgebaut und sich mal Gedanken gemacht, was denn so eine Firma wert sein kann. Und ich war da wirklich überrascht zu sehen, wie mit welchem Engagement Menschen auch in ihrer Freizeit sich mit Aktien beschäftigen können. Also es ist wirklich nichts, wo man sagt, das muss man den Profis überlassen, sondern das kann jeder machen. Einfach mal so ein paar Geschäftsberichte lesen, Zahlen mal in ein Spreadsheet eingeben und mal zu schauen, was dann dabei rauskommt. Und die beiden haben mir sehr geholfen und bin immer noch in Kontakt mit denen und die machen da wirklich, haben mit diesem Unternehmen auch sehr viel Geld verdient. Also sind beide wohl jetzt mittlerweile mit dieser einen Aktie Millionär geworden. Und das über 15 Jahre, schätze ich mal, haben die gebraucht. Aber das war es wert. Also sowas geht und man kann das auch entdecken eben. Und das meine ich auch so mit die Aktien raussuchen, die eben ein bisschen abseits vom Konsensus sind. Oder die, ja, BioNTech könnte ja auch so eine Aktie sein. Wenn ich mir den Konsensus anschaue, also ich glaube nicht, dass sich der Gewinn in den nächsten 5 Jahren fünfteln wird. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube definitiv, ich glaube, dass sich das anders entwickeln muss, weil wir wesentlich mehr impfen werden mit gegen Grippe, als wir das bislang getan haben. Und so war das bei der Firma ja auch, ja, bei Clinovel. Und ich denke, man kann, jeder kann auch Geschmack, ja. Und ich sage, also ich finde zum Beispiel Tesla schon scheiße aus, ja. Das ist so ein japanisches, so eine japanische Reisschüssel. Das ist überhaupt kein Design. Ja, und wenn ich sage, mir gefallen diese Autos nicht, dann glaube ich auch, dann hat das Konsequenzen. Ich bin ja dann so arrogant und sage, wenn mir der nicht gefällt, dann gefällt er vielleicht vielen anderen auch nicht. Und wenn ich, wird man kein Auto kaufen, keine Aktie kaufen, wenn mir die Autos nicht gefallen. Ja, das gehört einfach dazu. Ich will mir kein Textilunternehmen kaufen, wo ich die Mode nicht anziehen würde und wo mir die Mode nicht gefällt. Also das ist ja viel schöner, man ist Fan von einem Unternehmen, wo man auch begeistert ist, weil man die Sachen selber trägt oder selber fährt oder selber auf dem Schreibtisch stehen hat. Das ist doch viel schöner, als dass ich dann als Bayern-Fan mir eine Borussia Dortmund-Aktie kaufe. Und der möchte, dass die verlieren.
Ja, das waren jetzt auf jeden Fall sehr spannende Einblicke und vor allem auch Learnings, die natürlich viele Zuhörer übernehmen sollen, beziehungsweise auch können. Herr Hassler, wir sind jetzt schon am Ende unseres Interviews, aber wir haben zum Ende unseres Interviews immer ein Spiel, das nennt sich Overrated, Underrated, also überbewertet, unterbewertet. Und da werde ich Ihnen jetzt einzeln einen Begriff, eine Aktie oder eine Person nennen und Sie sagen einfach intuitiv Overrated oder Underrated.
Okay, ich bin gespannt.
Gut, dann starten wir. Warren Buffett.
Underrated.
Katie Woods.
Overrated.
Kryptowährungen.
Overrated. Overrated. Overrated.
ETFs.
Neutral.
Coca-Cola.
Gute Frage. Also ich selbst trinke keinen Cola. Kann damit nicht so viel anfangen. Wenn ich glaube, dass der Gesundheitstrend zunimmt, dann würde ich sagen overrated.
Okay. Dividenden?
Overrated. Auch kein Mensch.
Emerson?
Underrated.
Blue Chips?
Underrated.
Der S&P 500?
Muss man haben. Underrated.
China?
Ja, China ist für mich ein ethisches Ding. Ich will keine Diktaturen unterstützen, deswegen würde ich sagen, China overrated. Aber das muss nichts heißen. Das ist nur meine persönliche Meinung, dass ich eben bestimmte Dinge nicht in meinem Depot haben will.
Okay, und zu guter Letzt die aktienbasierte Altersvorsorge.
Underrated. Massiv underrated. Also underrated heißt, dass ich sie für gut halte, wenn man das tut. Ja? Also da habe ich jetzt den Begriff schon richtig interpretiert.
Auf jeden Fall, ja. Okay, top. Ja, Herr Hassler, auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit. Es war auf jeden Fall ein sehr informatives Gespräch. An alle Zuhörer da draußen, lest euch auf jeden Fall mal das Buch durch. Reich werden an der Börse ist wirklich empfehlenswert, unabhängig jetzt vom Interview. Und in diesem Sinne, das letzte Wort geht an Sie, Herr Hassler.
Danke, dass ich hier sein durfte. Habt ihr tolle Fragen, habt ihr gut gemacht und vielleicht sehen wir uns ja wieder.
Ja, hoffentlich. In diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Alles klar. Ciao.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Thank you.